Wir haben heute zwei Lesungen aus den Evangelien. Die erste Lesung, die wir hören, ist aus Johannes 1 ab Vers 19 und wir hören nicht die ganzen Verse bis zum Ende des Kapitels, aber einige daraus. Johannes 1.
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, Meister, wo wirst du bleiben, wo wohnst du? Er aber sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, 16 Uhr. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, Petrus, das heißt übersetzt Fels.
Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich muss zugeben, das Johannesevangelium hat mir lange Zeit rein sprachlich schon einige Schwierigkeiten gemacht. Und dieses erste Kapitel, Also die Sache mit Johannes dem Täufer und der Jüngerberufung, die hat mich immer irgendwie höchst irritiert. Weil ich gedacht habe, wenn ich mir Matthäus, Markus und Lukas anhöre, lese, wie auch immer, dann ist das so anders. Ne? Johannes der Täufer, der wird von Jesus aufgesucht und der will dann erstmal gar nicht Jesus taufen, weil er sagt, eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden, aber dann sagt Jesus, lass es geschehen und dann lässt das geschehen und dann geht Jesus wieder weg und ist erstmal 40 Tage in der Wüste und wird versucht und dann kommt er nach dem Beginn seines Wirkens an den See Genezareth, kommt nach Kapernaum und da findet er Andreas und Petrus und auch Johannes und Jakobus und da ist dann dieser berühmte Fischzug, den wir auch als Evangelium gehört haben. Das ist alles so anders. Später kommen dann noch andere dazu. Gut, schließlich sind es 12 im engsten Kreis und noch im weiteren Kreis, so 72 erfahren wir. Aber Johannes, mittlerweile ist mir das Ganze sehr sympathisch und sogar hilfreich geworden. Und ich muss zugeben, das hat auch mit meiner Studienzeit im letzten Jahr zu tun, dass mir da noch mal ein paar Kronleuchter aufgegangen sind. Und dass noch mal deutlich wurde, was ich vorher irgendwie wusste, aber nie so greifbar war, wie ich es heute in dieser Predigt auch versuche zu beschreiben. Also das ist mal so ein Stück, Versuchen der Bibel auf die Spur zu kommen, auch diesen, wo man sich manchmal dran reibt, in den Evangelien auf die Spur zu kommen. Wenn man Johannes liest, dann merkt man, wenn man genau hinguckt, dass er die anderen drei Evangelisten ergänzt. Er ist ja der als letztes sein Evangelium schreibt und er kennt die anderen Evangelien bereits. Und die Gemeinde, für die er schreibt, die kennen diese Evangelien wahrscheinlich auch schon. Die sind ziemlich schnell rumgegangen in den Gemeinden rund ums Mittelmeer. So wird zum Beispiel die Predigt von Johannes dem Täufer bei Johannes vorausgesetzt, die kommt gar nicht vor. Liest man bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas nach, da merkt man, wie das ein Kommen und Gehen ist, wie da Leute andauernd kommen und wieder gehen, wie das richtig eine Massenbewegung ist, weil Johannes die Massen anzieht, weil er vom kommenden Reich Gottes redet und dabei den Menschen kräftig ins Gewissen redet. So liest man bei Johannes, dem Evangelisten, eher so die Zwischentöne. Zum Beispiel, dass das sehr persönliche Geschichten und Begegnungen waren, die da stattgefunden haben. Bei Johannes, dem Evangelisten, bekommen wir mit, was das bedeutet, dass das Wort von Johannes, dem Täufer, auf das Leben von einzelnen Menschen trifft und was dadurch geschieht, was dadurch in Gang kommt. Wir erfahren, Johannes der Täufer hatte selbst Jünger. Das erfahren wir an anderer Stelle bei den Evangelisten auch, aber so am Anfang sieht das aus, als ob das eine Ein-Mann-Sache wäre, eine Ein-Mann-Bewegung. War es nicht. Auch Johannes hatte Jünger, wie zum Beispiel den Andreas und den anderen nicht namentlich genannten Jünger, von denen in Johannes 1 die Rede ist. Nachdem Jesus bei ihm war und sich hat taufen lassen, verweist Johannes, der Täufer, noch einmal auf Jesus am nächsten Tag. Das heißt, der ist da erstmal scheinbar geblieben. Das war nicht zack, 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 sondern da hat man sich auch ein bisschen aufgehalten am Jordan. Und er sagt diesen beiden und wahrscheinlich nicht nur denen, das ist der, von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Und wollt ihr letztgültige Vergebung, wollt ihr Neuanfang, wollt ihr Zukunft, wollt ihr Gott in eurem Leben erfahren, dann ist er der Schlüssel. Dann haltet euch an ihn. Später sagt Johannes nochmal, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Damit meinte er nicht das Gewicht. Bei der Taufe Jesu ist es ganz ähnlich. Selbst hier wird sie nur in einem Halbsatz erwähnt, Vers 29, erster Teil. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, damit ist alles gesagt. Natürlich kommt Jesus, um sich taufen zu lassen. Aber dann, am nächsten Tag, merken wir, wird es eben sehr persönlich. Andreas und auch sein nicht namentlich genannter Jüngerkollege wenden sich Jesus zu, gehen ihm nach, fragen nach, kommen ins Gespräch, hören sehr genau zu und sind begeistert. Einige Ausleger nehmen an, dass Johannes es selbst ist, der da nicht namentlich neben Andreas erwähnt ist. Das macht er öfter mal, sagen sie, dass er sich ins Spiel bringt, aber gar nicht namentlich nennt, sondern in einer dritten Person von einem redet, der. Und das, was die beiden dann bei Jesus hören und erleben, das können sie gar nicht für sich behalten. Das müssen sie weitersagen. Und so geht Andreas sofort zu seinem Bruder Petrus, also Simon heißt er eigentlich mit richtig bürgerlichem Namen, das andere ist ja ein Spitzname, und sagt, hey, Simon, wir haben den gefunden, auf den wir warten, von dem Johannes geredet hat. Wir haben den Messias gefunden. Komm schnell, das musst du dir ansehen. Komm mit und sieh. Und genauso ist es bei Philippus einen Tag später. Genauso wie Petrus gehört er wahrscheinlich nicht zu den Jüngern von Johannes, dem Täufer. Er wird wie Petrus wahrscheinlich einfach an den Jordan gekommen sein, vielleicht auch nicht nur einmal, um die Predigten von Johannes, dem Täufer, zu hören, um sich taufen zu lassen, das wahrscheinlich nur einmal. Aber dann ist er auf dem Rückweg und trifft Jesus, kommt ins Gespräch mit ihm und merkt, ja, das ist er. Und er kehrt um, weil sein Freund, der Nathanael, der sitzt noch da, der ist noch da. Und das ist ein junger Mann, erfahren wir später, der forscht in den Schriften ganz intensiv nach, will wissen, wie ist das mit Gottes Reich, mit Gottes Willen, wie ist das mit dem Messias, dass der kommt und was der dann macht und so weiter und so fort. Und der ist gar nicht begeistert, weil er sagt, Nazareth, nee, in den Schriften steht, der Messias kommt aus Bethlehem und nicht aus Nazareth. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen, bitteschön? Komm, sagt Philippus, komm und sieh. Wenn man das alles so liest, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch fürchterlich langweilig für Sie, für mich ist das total spannend. Wenn man das alles so liest und zusammenliest, dann merkt man mit den anderen drei Evangelien zusammen, dass diese Zeit damals vor religiöser Erwartung geradezu vibriert. Vielleicht kann man das ein bisschen mit der Zeit rund um die Wende bei uns vergleichen, wo zigtausende zu Friedensgebeten und Montagsdemonstrationen zusammenkommen und wo eine Ausreisewelle über Ungarn ist, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, da hat man ja auch gemerkt, da ist was, man wusste noch nicht was, bevor es geschah. Wie gesagt, Vergleiche hinken immer irgendwie, aber das war etwas, da vibrierte die ganze Luft, die religiöse Luft vor Erwartung. Israel ist besetzt durch die Römer, aber wenn jetzt der Messias kommt, dann wird er die Römer rausschmeißen. Und dann taucht dieser Johannes der Täufer auf und sagt, ja, er wird kommen. Er ist schon ganz nah. Nach mir kommt jetzt einer, da bin ich nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen, der ist es. Der wird Gottes Reich anbrechen lassen. Man kann sich vorstellen, was das auslöst. So, und jetzt bin ich dann irgendwann aber heute und denke, naja, schon ein bisschen anders als bei uns heute. Also was so die religiöse Erwartung angeht, ja? Denke ich jedenfalls. Und muss allerdings gleich weiterdenken, weil ich denke, naja, was schon bei uns heute ähnlich ist, ist vielleicht nicht die spirituelle, die religiöse, die glaubensmäßige Erwartung, dass Gott etwas tut. Aber die Erwartung an Gott, wenn er etwas tut, die geht heute in die gleiche Richtung wie damals. Das ist schon interessant. Es wird nämlich gesagt, ja, wenn Gott Gott ist, dann soll er doch bitte mal endlich eingreifen. Und dann soll er das bitte mit entsprechender Macht tun. Dann soll er das bitte alles anders machen als es jetzt. Er soll aufräumen, endlich mal. Und das war genau das, was die damals von dem Messias erwartet hatten. Und was heute immer noch ist, wenn man sagt, ja, wenn Gott schon, ja, wenn er da ist, dann soll er mal richtig aufräumen. Aber Johannes stellt in seinem ersten Kapitel gleich von Anfang an ein für alle Mal fest, das läuft anders. Das, was sich durch das Wirken Jesu durchzieht und in seinem Sterben und Auferstehen dann auf den Punkt gebracht wird, das nimmt Johannes gleich am Anfang in die Worte von Johannes dem Täufer hinein. Sieh, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist der leidende Gottesknecht aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja, der nicht mit Macht und Gewalt kommt, so wie man es gerne sehen will, so wie man es erwartet, so wie man sagt, ja, endlich passiert was. Sondern das ist der, der arm und armselig geschlagen, ja scheinbar von Gott fallen gelassen und geschlagen ist. Der nicht hoch zu Ross, wie ein Herrscher, wie ein mächtiger König in Jerusalem einzieht, sondern auf einem Esel, nicht um zu herrschen, sondern um in Liebe am Kreuz die Sünde der Welt zu tragen. Das ist es, wie Jesus den gewaltigen Erwartungen damals begegnet und auch heute. Nehmen Sie das ruhig mit in die Diskussion, wenn jemand mal wieder sagt, ja, warum tut denn Gott das nicht? Tut denn Gott nichts? Er hat schon etwas getan, bloß anders, als wir es erwarten. Ja, wie denn? Wie denn? Das, was ich vom Propheten Jesaja aus den Heiligen Schriften des Alten Testamentes über Jesu Wirken bis zu uns heute zieht, als Botschaft, als Erfahrung, als Herausforderung, Zumutung, aber auch als Verheißung, das ist, ja, Gott kommt zur Welt. Das stimmt. Er kommt zur Welt, das Schwache zu suchen. Er kommt zur Welt, das Verlorene zu retten und seine Herrschaft aufzurichten. Aber er tut es nicht den Erwartungen entsprechend. Er kommt nicht zu seinem großen Ziel, indem er in und über die Welt kommt, sie mächtig und gewaltig verändert und so auch ich davon etwas mitbekomme. Er kommt nicht über mich. Gottes Gerechtigkeit kommt nicht einfach über die Welt, sie kommt in die Welt. Gott geht den Weg, dass er sagt, ich komme zur Welt, und ich begegne dir persönlich. Ich möchte dir persönlich begegnen. Jesus begegnet Menschen immer persönlich. Schauen Sie mal ins Neue Testament. Der hat so eine große Aufgabe und kümmert sich immer um Einzelne, um 12, um Einzelne. Die Predigt vor den Massen, ja, die gibt es auch. Aber die Begegnungen sind immer sehr persönlich. Und in dieser Begegnung und Zuwendung erfahren wir Veränderung mitten in der Welt, so wie sie ist. Nicht verändert. In dieser Welt. Und da nimmt Jesus uns mit auf seinen Weg hin auf sein großes Ziel zu. Noch einmal, sein Reich, Gottes Reich, erfahrbar, kommt nicht über uns. Es beginnt in uns. Es beginnt mitten unter uns. Und auf diesem Weg mit uns will er durch uns auch die Welt verändern. Johannes der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, sein Retter. Brauchst du Vergebung? Brauchst du Neuanfänge? Willst du Zukunft? Willst du Gott in deinem Leben ganz konkret erfahren? Dann halte dich an ihn. Jesus ist der Schlüssel. Und Jesus sagt, ja, willst du das? Dann komm und sieh und folge mir nach. Lassen Sie uns ganz kurz noch einmal zu den Jüngern zum Abschluss zurückkehren. Es ist schon spannend, dass Jesus in Kapernaum landet am See Genezareth, wo er Andreas und Petrus, Jakobus und Johannes und wahrscheinlich auch Philippus und Nathanael wieder trifft. Lukas erzählt im 4. Kapitel davon, dass Jesus im Haus des Simon unterkommt und wohnt und dort die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber heilt. Das heißt, er ist schon im Kontakt, als in Lukas 5 dieser große Fischzug, die Sache mit der Berufung dort am See und mit der Predigt im Boot und dem Fischfang danach und dem du sollst Menschenfischer sein, als all das passiert. Und in Lukas 6 wird noch einmal erzählt, dass Jesus die 12 beruft. Das ist im Grunde genommen das dritte Mal, dass Jesus zum Simon Petrus und zu Andreas sagt, kommt, oder zu Johannes und Jakobus, kommt, seid mit dabei, ihr. Nicht nur einmal. Das zeigt, diese Begegnung, von denen wir bei Johannes hören, mit den ganz konkreten Leuten damals und wovon uns auch die anderen Evangelisten erzählen, es sind Begegnungen und es sind Erfahrungen, die konkrete Menschen in konkreten Situationen nicht nur einmal, sondern immer wieder machen. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung, wo Jesus ihnen immer wieder begegnet und sie hineinzieht in seine Nachfolge. Und das braucht immer einen Schritt, einen ersten Schritt, sonst wird kein Weg daraus. Und es braucht noch einen zweiten Schritt und noch einen, damit ein Weg daraus wird, dass man dranbleibt an Jesus, mit ihm auf dem Weg bleibt, ganz nah dran, mit offenen Ohren, mit offenen Herzen, mit dem, dass er mein Leben prägen kann, mit seinem Wort, mit dem, was er vorlebt. Ich, ein Jünger, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin auf dem Weg mit Jesus. Wenn damals jemand Rabbi war, Meister, Lehrer, dann ging das nicht nur, dass man da zur Schule ging, sich hinsetzte, ja, ich erzähle euch mal was und ihr hört und lernt brav. Nein, nein, nein. Das war engste Lebensgemeinschaft, man war miteinander in Lebensgemeinschaft und die Jünger, die redeten, die hörten nicht nur, die redeten nicht nur das, sondern auch wie der Lehrer. Sie taten das, sie ahmten den Lehrer nach als Jünger eines Rabbi. Und eben an dieser Stelle, und da bin ich am Ende und zugleich am Anfang, ja, es geht erst los, weil an dieser Stelle wird dieser Bibeltext Gottes Wort für uns an uns heute. Brauchst du Vergebung? Brauchst du neue? Willst du zu? Und möchtest du Gott in deinem Leben, in dieser Welt erfahren? Dann halte dich an diesen Jesus, er ist der Schlüssel. Komm und sieh. Und bleib dran. Folge ihm nach, damit er dich auf deinem Weg prägen kann, verändern kann und durch dich die Welt. Und das wird nicht anders gehen, als dass wir hineinschauen in die Evangelien und Jesus studieren, Jesus hören, uns zu seinen Füßen setzen, indem wir die Bibel in die Hand nehmen und tatsächlich möglichst jeden Tag etwas lesen. Da wird nicht jeden Tag etwas dabei sein für uns, was uns die großen Erkenntnisse bringt. Nein, es wird eine Lebensschule sein, wo er uns hineinnimmt in sein Leben, in sein Handeln und uns prägt. Und wo wir ins Gespräch mit ihm gehen, ins Gebet. Und das wird immer ein Weg bleiben. Mit Höhen und Tiefen. Mit Irritationen und Enttäuschungen. Mit Rückschlägen und mit Niederlagen. So wie bei Petrus und bei Andreas, ja, Jakobus und Johannes und Philippus und all den anderen. Aber es wird ein Weg bleiben und werden, auf dem wir Gottes Handeln und Gottes Liebe erleben. Veränderung, Gottes Wirken in Gottes Reich beginnt in uns und bei uns und reicht bis in die Welt. Und auf diesem Weg bist du nicht allein. Auf diesem Weg stellt Gott dich, so wie damals die Jünger, mit anderen an die Seite, die so wie du Jesus nachfolgen wollen, ganz andere Typen als du, mit einer ganz anderen Geschichte. Aber, vielleicht auch von ganz anderem Alter, aber miteinander auf dem Weg, damit ihr euch gegenseitig, damit wir uns gegenseitig zum Glauben und zum Leben helfen und miteinander dann auch anderen. Und dann steht die Frage:
Wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Mit mir? Wie persönlich wird das auf unserem Lebensweg? Kann ja unser Denken, unser Reden, unser Handeln prägen? Lassen wir in dem Raum die Chance dazu? Kann das was werden mit ihm und mit uns? Heute? Komm und sieh und folge ihm nach. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in diesem Jesus Christus, der uns auf den Weg Gottes nimmt, durch unser Leben, durch die Welt, auf sein großes Ziel, in Ewigkeit zu.
Ein Weg, nicht nur von oben nach unten,